Du hörst Pafelsicher, dein Podcast für Versicherungen und Finanzen aus der Region für die Region.
Folge 41, Riester vs. Altersvorsorgedepot. Und damit hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pafelsicher. Heute bleiben wir nochmal bei dem Thema Altersvorsorge, genauer gesagt beim Altersvorsorgedepot. In der letzten Folge haben wir uns angeschaut, wie dieses neue Altersvorsorgedepot grundsätzlich, was es ist, wie es funktioniert, wie die Förderung aussehen soll und warum ich das Thema grundsätzlich spannend finde. Aber es aus meiner Sicht auch nicht als Wundermittel ansehen würde oder zu sagen, wenn du das machst, wenn ihr das macht, dann hast du später kein Problem im Alter. Das, so weit würde ich nicht gehen wollen. Aber wie weit ich gehen will, ist heute einen Schritt weiter. Denn wenn über das Altersvorsorgedepot gesprochen wird, dann fällt fast automatisch auch ein anderer Begriff. Riester. Und deswegen ehrlicherweise ist das Altersvorsorgedepot eine Art Riester-Nachfolger. Kann man auch daran sehen, dass Riester ja dann, wie man es kannte, zum 31.12. enden wird. Also du kannst dann theoretisch keine neuen Verträge machen mit der alten Geschichte. Und genau darum soll es heute so ein bisschen gehen. War Riester wirklich so schlecht, wie gesagt? Wie hat die Förderung im alten Modell funktioniert? Was ändert sich beim neuen Altersvorsorgedepot? Und warum kann es trotzdem Situationen und Konstellationen geben, in denen Riester rein von der Förderung her gar nicht so unattraktiv war? Und ich sage direkt am Anfang, diese Folge wird kein stumpfes Riester-Bashing. Das wäre einfach zu einfach. Denn die Grundidee von Riester war aus meiner Sicht jetzt nicht falsch. Der Staat wollte private Altersvorsorge fördern. Das Problem lag aus meiner Sicht oft weniger in der Idee, sondern eher in der Umsetzung. Also hohe Komplexität, teils hohe Kosten, starre Garantien und häufig wenig Renditechancen. Und genau deshalb schauen wir heute fair darauf, was war an Riester gut, was war problematisch und was macht das Altersvorsorgedepot anders. Und vorab immer der übliche kurze Reminder, wenn dir dieser Podcast gefällt, hilft, wie auch immer, freue ich mich sehr über dein Feedback, entweder an Instagram at Pafelsicher oder an Mail an podcast@pafelsicher.de. Und wenn es dir fällt, dass du es auch vielleicht weiter sagen möchtest, ja, das darfst du sowieso, aber geh doch einfach in deine Podcast-App, da kannst du immer mit Sternen bewerten, wie gut du diesen Podcast findest und wenn mehr Leute diesen Podcast bewerten, können ihn auch mehr finden und vielleicht gut finden. Und auch hier wieder wichtig, ich bin kein Steuerberater, das ist keine Steuerberatung und ich erkläre hier, wie gesagt, immer nur Grundlogiken. Starten wir also rein. Warum Riester nicht nur schlecht war? Fangen wir fair an. Riester hat in Deutschland keinen besonders guten Ruf. Viele denken an komplizierte Zulagen, Papierkram, hohe Kosten, wenig Transparenz, Beitragsgarantie, teilweise enttäuschende Renditen. Und da ist ehrlicherweise auch viel dran. Aber trotzdem, finde ich, sollten wir nicht so tun, als wäre die Idee dahinter komplett falsch gewesen. Denn die Grundidee war, der Staat sagt, liebe Bürger, liebe Bürgerin, die gesetzliche Rente allein wird später wahrscheinlich nicht reichen. Und wenn du zusätzlich privat vorsorgst, dann helfen wir dir dabei. Und das habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt, wenn der Staat steuerlich irgendwo unterstützt, dann möchte er hinten irgendwo was auch wieder haben. Ne, deswegen ist Riester so ein Modell, wo du am Anfang Steuern sparst und später Steuern oder mehr Steuern bezahlen müsstest oder musst, als bei einem Produkt, wo du am Anfang keine Steuern sparst oder keinen Steuervorteil hast, dann hast du meistens hinten raus diesen Steuervorteil. Ne? Also an einer Stelle hast du ihn meistens und das ist jetzt auch kein besser oder schlechter, sondern beides hat seinen Für und Wider. Und ganz ehrlich, diese Idee, dass der Staat sagt, ich unterstütze dich, wenn du was fürs Alter machst, finde ich absolut richtig, weil es einfach auch die Hürde nimmt. Und genau darüber sprechen wir hier im Podcast ja auch regelmäßig. Die gesetzliche Rente ist wichtig, wird alleine mit Sicherheit nicht ausreichen, um den Lebensstandard im Alter zu halten. Also braucht es zusätzliche Bausteine, private Vorsorge, betriebliche Altersvorsorge, ETF-Lösungen, Basisrenten oder eben auch staatlich geförderte Modelle wie Herr Riester. Das Problem war also nicht, der Staat fördert Altersvorsorge, das Problem war eher, wie kompliziert, teuer, unflexibel willst du das Ganze eigentlich machen? Und deswegen gucken wir kurz, wie hat denn das Riester oder das alte Riester, wenn wir es so nennen wollen, eigentlich funktioniert? Und beim bisherigen Riester-Modell war es so, dass es im Wesentlichen drei Förderbausteine gab. Eine Grundzulage von 175 Euro im Jahr, eine Kinderzulage, die, damit es einfach wird, auch nur zweigeteilt wird. Man macht also Kinder vor 2008 und Kinder nach 2008, also Geburt. Da gibt es Unterscheidungen in der Förderung, weil man einfach sagen wollte, okay, wir wollen es noch attraktiver machen, dass Leute Kinder kriegen, ich weiß es nicht. Die dritte Möglichkeit oder das weitere, was noch gibt, ist dieser sogenannte Berufseinsteigerbonus. Das heißt, wenn du unter 25 warst und deinen Vertrag gestartet hast oder es bist und jetzt noch einen abschließen möchtest, ja, würdest du einmalig 200 € Bonus bekommen. Und es klingt erstmal irgendwie cool und gar nicht so schlecht, aber jetzt kommt der entscheidende Punkt, was musst du überhaupt machen, um diese Förderung zu bekommen? Und jetzt ist der Punkt, wo ich sage, okay, so viel komplizierter hätte man es gar nicht gestalten können. Denn um diese Zulagen zu bekommen, musstest du einen bestimmten Mindestbetrag zahlen. Und der lag bei 4% deines rentenversicherungspflichtigen Vorjahreseinkommens. Das hat auch jeder immer parat, klar. Und abzüglich der Zulagen, und da wurden maximal 2.100 € berücksichtigt. Heißt also, ne, du nimmst jetzt dein Gehalt, beispielsweise du hast jetzt 48.000 € gehabt, was rentenversicherungspflichtig war, dann würdest du davon 4% nehmen, das heißt 1.920 €. Das wäre das, was du quasi zahlen müsstest. Und jetzt würdest du, wenn du keine Kinder hast, über 25 bist, deine Grundzulage abziehen von 175 €. Das heißt, dein Beitrag wären 1.745, also im Monat quasi 145 €. Und dann kriegst du diese 175 € on top. Und wenn sich dein Gehalt ändert, musst du es anpassen. Das Einzige, wo du es nicht anpassen musst, wenn du halt so viel verdienst, dass du eh bei diesen 2.100 landest, dass deine 4%, du mit weniger als 4% die 2.100 schaffst, so rum. So, aber du musst immer wissen, wie hoch war dein Vorjahreseinkommen, wie viel Zulage bekomme ich, was muss ich selbst einzahlen, was passiert, wenn ich zu wenig einzahle und, und. Und ganz ehrlich, das ist schon der Punkt, wo ich total verstehe, wenn viele einfach innerlich aussteigen. Weil ich bin der Meinung, Altersvorsorge sollte grundsätzlich vom Prinzip her nicht so kompliziert sein, dass du erstmal eine Excel-Tabelle brauchst, um zu verstehen, ob die Förderung jetzt vollständig kommt und wie gut die eigentlich für dich ist. Und jetzt kommt natürlich trotzdem die Frage, wann konnte Riester jetzt trotzdem attraktiv sein? Und wenn man nur auf die Förderung schaut, also das, was der Staat dazu gibt, gab es oder gibt es durchaus Konstellationen im bisherigen Riester, die gar nicht so schlecht war. Gerade bei Familien, ne, nehmen wir ein Beispiel. Ein Elternteil hat Anspruch, 175 € Grundzulage, 300 € für Kind 1, 300 € für Kind 2. Gibt es 775 € in diesen Vertrag rein. Von maximal 2.100 selber gezahlt. Also ich habe hier schon mal ein Drittel Förderquote. Ne? Wenn ich jetzt auch noch weniger verdiene, dann muss ich ja weniger einzahlen, um trotzdem die volle Zulage zu bekommen. Ne? Also von dem her, von der Förderquote her ist es schon nicht schlecht. Ne? Man zahlt dann wirklich vergleichsweise wenig selbst ein, bekommt aber ordentlich Zulage vom Staat. Deswegen gerade bei Familien mit mehreren Kindern oder bei Menschen mit niedrigem Einkommen konnte Riester rein von der Förderlogik her echt richtig spannend sein. Ne? Und wenn du jetzt 25 oder unter 25 warst und das erste Jahr diese Grundzulage noch bekommst, hast du 200 € Berufseinsteigerbonus, 175 € Grundzulage, also auch 375 € Förderung, die du ja von dem, was du zahlst, auch abziehen kannst. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass Riester komplett schlecht ist. Ich will aber auch nicht sagen, dass Riester total super war. Deswegen kommen jetzt auch ein paar Punkte, wo ich sage, hier sehe ich es trotzdem kritisch. Denn Förderung alleine macht ja noch keine gute Altersvorsorge. Und hier kommen aus meiner Sicht ein paar wichtige Punkte. Wenn du nur auf die Zahlen von der Zulage guckst, also ich bekomme 175 € oder ich bekomme 300 € Kinderzulage, dann klingt das erstmal echt gut. Aber die entscheidende Frage ist doch, was passiert mit dem Geld? Wie wird es investiert? Welche Kosten entstehen? Wie viel Rendite bleibt übrig? Wie flexibel ist mein Produkt? Und was kommt am Ende wirklich bei mir an? Und das Problem ist häufig nicht die Förderung gewesen aus meiner Sicht, sondern eher die Kombination aus Kosten, Garantiezwang, komplizierter Struktur und wenig Flexibilität. Denn bisher war es so, und da kommen wir gleich aus meiner Sicht, ein kleiner Spoiler, zum größten Vorteil des neuen Modells. Gerade diese 100% Beitragsgarantie sieht halt auf dem Papier super aus, denn sie sagt, zu Rentenbeginn stehen deine Beiträge und Zulagen mindestens in der Höhe zur Verfügung, wie du sie eingezahlt hast. Und es klingt erstmal cool. Aber wie in der letzten Folge und in vielen anderen Folgen auch schon erklärt, Sicherheit hat seinen Preis. Wenn ein Anbieter garantieren muss, dass dein Geld zu einem bestimmten Zeitpunkt mindestens vollständig da sein muss, dann kann er es nicht in stark schwankende Anlagen investieren. Also weniger Aktienquote, weniger ETF-Logik, weniger Kapitalmarktchancen. Und genau hier sehe ich das Problem. Denn wenn du jetzt wirklich jung bist oder jung warst bei Abschluss, 30, 35, 40 Jahre Zeit hattest bis zum Rentenbeginn, dann möchte ich nicht, dass mein Altersvorsorgeprodukt so tut, als dürfte der Kapitalmarkt niemals schwanken. Denn Schwankungen an sich sind nicht automatisch schlecht. Und Schwankungen sind ehrlicherweise auch der Preis dafür, dass man langfristig Renditechancen hat. Und langfristige Altersvorsorge braucht aus meiner Sicht auch Renditechancen. Sonst schützt du dich vielleicht vor kurzfristigen Schwankungen, aber verlässt langfristig aufgrund der Inflation, die es ja auch noch geben soll, hören sagen, langfristig Kaufkraft. So, und was macht das Altersvorsorgedepot jetzt anders? Ein bisschen was habe ich schon gespoilert. Die Förderung ist einfacher. Es kommt nicht mehr darauf an, wie hoch war dein Vorjahreseinkommen, wie viel Prozent musst du einzahlen, welche Zulagen werden wie angerechnet, sondern du zahlst ein und der Staat legt proportional einfach etwas dazu. Nach dem neuen Modell, wie es vorgeschlagen ist und wie wir es in der letzten Folge besprochen haben, deswegen hier nur die Kurzform, sieht es einfach so aus, 360 Euro Eigenbeitrag pro Jahr. Bis dahin gibt es 50% on top. Ne? Also wenn du 360 zahlst, kriegst du 180 obendrauf. Zahlst du weniger, kriegst du halt weniger. Zahlst du noch mehr als die 360 Euro, die klingen immer erstmal viel, aber wir reden ja von Jahresbeträgen, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Also immer schön durch 12. Gehst du weiter bis maximal 1.800 Euro Eigenbetrag, dann kriegst du 25 Cent für jeden weiteren Euro. Ne? Also wenn du maximal 1.800 Euro einzahlst, kriegst du 180 auf die ersten 360 als Förderung und 360 auf die weiteren 1.440. Also 540 Euro Förderung pro Jahr, obwohl du keine Kinder hast. Und das ist schon mal eine coole Nummer grundsätzlich. Du zahlst 1,81, aber im Vertrag landen 2.300. Ist an sich keine schlechte Nummer, finde ich. Auch 30% Förderquote in dem Beispiel. Der Unterschied zur alten Förderung ist vor allen Dingen, während früher Riester oder bisher ja immer noch, ja, stark an der persönlichen Situation hängt. Einkommen, Kinder, rentenversicherungspflichtiger Status, keine Selbstständige dürfen einzahlen, Mindestbeiträge, günstiger Prüfung und den ganzen Kram. Gut, ein paar Sachen hast du trotzdem noch, aber vom Prinzip her ist es jetzt einfacher, weil du jetzt wirklich hast, du sparst und der Staat beteiligt sich. Und ich würde sagen, für die meisten ist das wesentlich besser verständlich. Und das finde ich gut. Denn ich glaube nicht, dass Altersvorsorge daran scheitert, dass Menschen grundsätzlich dagegen sind. Ich glaube, sie scheitert, weil sie zu kompliziert ist. Und wenn ein Produkt so kompliziert ist, dass ein Mensch es nicht einfach so versteht und dann keinen Bock hat, sich irgendwelche Videos und Bücher dazu durchzulesen oder Artikel, ja, dann ist das vielleicht, spricht es nicht für die Umsetzung der Idee. So, was ist jetzt der größte Vorteil, und den habe ich vorhin gespoilert, bei der neuen Variante im Altersvorsorgedepot? Aus meiner Sicht ist es nicht mal die Förderung, die das Produkt so spannend macht oder der spannendste Punkt, sondern der größte Vorteil für mich ist, dass Selbstständige einzahlen können. Nein, Spaß. Also auch, aber grundsätzlich, dass man auf Garantie verzichten kann. Und hier ist der Punkt, der mir gefällt, verzichten kann. Weil es gibt unterschiedliche Situationen. Wenn du jetzt, keine Ahnung, noch 3 Jahre bis zur Rente hast, dann wären mir tatsächlich Garantien ticken wichtiger, als wenn ich weiß, ich habe noch 30, 40 Jahre Zeit. Und ich weiß, das klingt erstmal voll nach Nachteil, wie, oh, keine Garantien, what, ist jetzt alles weg, das heißt doch Risiko. Und ja, stimmt, aber Risiko ist nicht automatisch schlecht. Ne? Theoretisch besteht auch ein Risiko, dass dir mehr passiert, wenn du die einen Schritt nach draußen machst, in die Freiheit, also auf die Straße, dass sich da ein Auto umfällt, ist das Risiko da viel höher und trotzdem passieren die meisten Unfälle zu Hause. Ne? Also muss man immer gucken. Aber Spaß beiseite, wenn du jetzt wirklich jung bist, noch 30, 40 Jahre Zeit hast und langfristig fürs Alter investieren kannst, dann ist das größte Risiko aus meiner Sicht nicht, dass das Depot zwischendurch irgendwie mal schwankt. Das größte Risiko wäre, über Jahrzehnte einfach zu wenig Rendite zu machen, weil die Garantien das einfach auffressen. Und genau das kann halt passieren. Wenn man auf lauter Sicherheitsdenken zu wenig Kapitalmarkt im Vertrag hat, Garantien kosten halt Geld und begrenzen die Renditechance. Und deshalb finde ich es richtig, dass man zukünftig wählen kann, ob man mit oder ohne Garantien möchte an dem Punkt. Kommen wir zu den Kosten. Die sind noch nicht ganz final, aber die Richtung ist auf jeden Fall spannend. Warum nicht ganz final? Ich kenne jetzt noch keinen Anbieter, der irgendwie schon fertig gerechnet hat und man schon mal irgendwie links und rechts vergleichen kann. Aber was ich persönlich erstmal gut finde, es gibt im neuen Produkt einen Kostendeckel, der sagt, maximal 1% dürfen Kosten sein. Und das finde ich ehrlicherweise gar nicht schlecht. Und nur weil jetzt aber so ein Kostendeckel existiert, wissen wir trotzdem noch nicht automatisch, wie gut dann die konkreten Produkte, die die verschiedenen Anbieter vorstellen werden, dann wirklich sein werden. Ne, dann wer wird es am Ende wirklich anbieten? Machen alle mit, sagen ein paar, ich mach's nicht. Kommen neue dazu, da kann ich schon ja sagen. Ihr kriegt alle Werbung von Neobrokern, die auch sagen, wir machen das jetzt auch. Ob die wirklich alle Varianten anbieten oder sich dann für eine irgendwie entscheiden, das wissen wir auch noch nicht. Ob Versicherer wirklich alle Versicherer alles anbieten, wissen wir auch nicht. Das heißt, das wird sich alles noch zeigen. Es wird sich zeigen, wie gut Prozesse laufen, welche Fonds oder ETFs wirklich auswählbar sind, ob da eine gute Entscheidungsbasis möglich ist oder ob dann irgendein Anbieter sagt, du hast hier drei ETFs zur Auswahl, viel Spaß, das wäre es irgendwie nicht. Und wie transparent nachher am Ende diese Produkte wirklich werden. Und dann natürlich, wenn ich irgendein Produkt dann habe, gerne auch mal rechnen, vergleichen, was kommt da eigentlich voraussichtlich raus, weil bei diesem voraussichtlich rauskommen ist natürlich auch immer schwierig. Wenn ich halt eben nicht mich für ein 100% Garantieprodukt entscheide, weil dann sind es ja auch nur so könnte Zahlen, logisch, weil es wird ja nichts garantiert. Kommen wir zum nächsten Punkt. Förderung ist wichtig, aber aus meiner Sicht nicht alles. Wenn du nur auf die Förderung schaust, kannst du trotzdem eine schlechte Entscheidung treffen. Warum? Weil Förderungen durch Kosten aufgefressen werden, weil eine schlechte Kapitalanlage deine Rendite zerstört, weil eine Garantie deine Chance begrenzt und weil ein Produkt steuerlich oder bei der Auszahlung vielleicht nicht zu deinem Leben passt. Und jetzt ne, ein Satz, den du dir gerne merken kannst, ist 100 Euro Förderung sind nett, aber wenn das Produkt 30 Jahre lang schlecht investiert, hast du absolut nichts gewonnen, im Gegenteil. Deshalb immer nicht nur schauen, wie viel gibt der Staat dazu, sondern was kostet das Produkt, wie wird investiert, welche Flexibilität habe ich, wie wird später ausgezahlt, wie wird besteuert. Und jetzt kann man natürlich fragen, würde ich jetzt noch das aktuelle Riester-Produkt abschließen? Und das ist eine Frage, die wahrscheinlich viele interessiert. Vielleicht auch dich, dass du bis hier mitgehört hast. Und auf die Frage, ob ich das jetzt abschließen würde, kommt eine Antwort, die dir einfach nicht gefällt. Ich weiß es nicht. Und in den meisten Fällen wahrscheinlich eher nicht. Ich sage aber auch in den meisten Fällen und nicht in allen, denn wenn du jetzt eine starke Förderkonstellation hast, ne, du hast mehrere Kinder, niedriges Einkommen, hohe Zulagenquote, Sicherheit ist dir absolut wichtig und du hast vielleicht noch 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre und denkst dir so, ey, da ist mir schon besser, das irgendwie garantiert zu haben. Dann kann es durchaus sein, dass das bisherige Riester für dich vielleicht wirklich interessanter oder vielleicht sogar besser ist. Aber ich habe auch eine gewisse Zurückhaltung in mir drin, weil ich die neuen Ansätze persönlich wesentlich spannender finde, weil halt mehr Kapitalmarkt wirklich ist, weil eine grundsätzlich bessere Kostenstruktur möglich sein sollte, weil Riester hatte in der Regel mehr als 1% Kosten. Und vor allen Dingen halt wirklich, die geht mit dem Kapitalmarkt einher, du die Möglichkeit hast, auf Garantien zu verzichten. Nicht, weil Garantien schlecht sind, sondern weil Garantien halt nicht kostenlos sind. Und wenn du halt noch jünger bist, mehr Zeit hast, das Thema hatten wir jetzt schon ein paar Mal, ist es aus meiner Sicht langfristig einfach besser. So, aber wenn wir jetzt wirklich gucken, für wen könnte es rein rechnisch noch spannend sein? Theoretisch für Familien mit kindergeldberechtigten Kindern, weil nur so lange bekommst du auch die Förderung da drauf. Und Geringverdiener, weil du halt einen niedrigen Eigenbeitrag brauchst, um trotzdem die volle Förderung zu zahlen. Den darf man ja nicht vergessen. Ne? Also wenn ich jetzt wirklich wenig Geld verdiene, dann kann es vielleicht, also machen wir ein Beispiel, du verdienst 20.000 Euro, dann müsstest du ja mindestens 4% davon zahlen, das sind 800 Euro. Wenn ich jetzt 800 Euro zahle, aber schon 175 Euro Grundzulage bekomme und vielleicht noch ein Kind habe mit 300 Euro, dann zahle ich 325 Euro und der Staat stockt auf 800. Das kann schon eine spannende Nummer sein. Aber ob es am Ende wirklich ist, müsste man sich im Detail anschauen. Kommen wir zu meinem Fazit. Ich glaube, das Altersvorsorgedepot ist eine sinnvolle Weiterentwicklung. Und nicht, weil Riester jetzt komplett falsch oder immer schlecht war, sondern weil Riester an vielen Stellen zu kompliziert, starr und renditeschwach war. Die alte Förderung konnte in bestimmten Fällen richtig attraktiv sein. Man muss aber fairerweise auch sagen, aus meiner Sicht reicht Förderung allein nicht aus. Altersvorsorge muss langfristig funktionieren. Und dafür braucht es eine gute Kostenstruktur, sinnvolle Kapitalanlage, verständliche Regeln, Flexibilität und einen Plan. Beim Altersvorsorgedepot gefällt mir besonders, dass Kapitalmarkt und Förderung jetzt stärker zusammengedacht werden. Und dass man voraussichtlich stärker wählen kann. Mit Garantie, ohne Garantie, mehr Sicherheit oder mehr Renditechancen. Das finde ich erwachsen. Denn Altersvorsorge ist nicht für jeden gleich. Ein 25-Jähriger als Berufseinsteiger braucht eine andere Lösung als ein 55- oder 60-Jähriger, der vielleicht kurz vor Rentenbeginn steht. Und eine Familie mit zwei Kindern hat andere Förderfragen als ein Selbstständiger. Und da gibt es halt super viel. Also jetzt war es wieder eine längere Folge. Aber wenn du einen Satz hast, den du dir vielleicht mitnimmst, merke dir, entscheide Altersvorsorge nicht nach den Schlagwörtern, entscheide sie nach einem Plan. Ne? Nicht Riester ist schlecht, nicht Altersvorsorgedepot ist defekt, nicht ETF ist immer besser, nicht Garantien sind immer schlecht, sondern was ist dein Ziel? Willst du Förderung? Willst du maximale Flexibilität? Welche Renditechancen willst du? Willst du Sicherheit? Willst du lebenslange Rente oder nicht? was sind steuerliche Vorteile, die für dich sinnvoll sind und beachtet werden müssen. Und aus meiner Sicht lohnt sich genau hier dann am Ende tatsächlich auch eine Beratung. Und nicht, weil dir irgendjemand irgendwas verkaufen soll, sondern weil du einfach mit den verschiedenen Bausteinen selber einen Vergleich machen kannst und aus meiner Sicht auch solltest. Und wahrscheinlich ist so eine Art Königsweg auch, dass man von jedem irgendwie ein bisschen was macht. Wenn du jetzt wissen willst, was für dich passt, klassischer Riester, Altersvorsorge, ETF, Police, BRV, Basisrente oder vielleicht eine Kombination von allen und Fragen hast und ich weiß, wo du hingehen sollst, kannst du dich immer gerne bei uns melden, dann schauen wir genau rüber. Wie viel Zeit hast du, was willst du monatlich investieren, was kannst du investieren, was solltest du investieren, welche Förderungen sind relevant und könnten damit reinspielen, wie wichtig sind dir Garantien und wie du mit Schwankungen umgehen kannst. Und natürlich auch, um zu gucken, wie groß eigentlich deine persönliche Rentenlücke wahrscheinlich sein wird. Wenn du da Fragen hast, die Kontaktdaten sind in den Shownotes. Du kannst aber auch bei Instagram bei @hafisicher schreiben oder eine Mail an podcast@hafisicher.de. Also, wird dir diese Folge gefallen? Hast du Fragen oder wünschst du dir ein spezielles Thema? Wenn ja, schreib mir gern. Kontaktdaten habe ich gerade genannt und bleib gesund und wir hören uns beim nächsten Mal.
Das war Hafisicher, dein Podcast für Versicherungen und Finanzen aus der Region für die Region.